Ja, und jetzt entführe ich euch in ein Streitgespräch, das es in sich hat, wo es um diese Frage geht, warum ausgerechnet Jesus? Und dieses Streitgespräch führt Jesus mit den damaligen Theologen, den Schriftgelehrten und den Pharisäern, weil sie sich gezwungen sahen, diese Frage zu beantworten. Was hat dieser Jesus eigentlich mit den Grundfragen unseres Lebens zu tun und unseres Glaubens? Und warum ausgerechnet er? Es gibt wichtige Fragen, die man klären muss. Und heute ist eine spannende Frage, wird Deutschland heute Nachmittag EM, die EM gewinnen im Handball? Gibt es Handballfans hier? Doch ein paar. Wir schauen uns das an, oder? Ich war begeistert von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber es gibt Grundfragen im Leben, die gehen tiefer. Und ich habe dann mal gegoogelt und ich bin auf Listen gestoßen, die haben es wirklich in sich. 90 Fragen, 85 Fragen, 70 wesentliche Fragen zu deinem Leben. Einige habe ich einmal mitgebracht. Bin ich eher liebevoll oder streng mit mir selbst? Wann wurde ich verletzt? Wie habe ich gelernt, damit umzugehen? Mit welchem Freund wäre ich gerne noch in Kontakt? Was habe ich an ihm oder ihr gemocht? In welchen Lebenssituationen nehme ich eine offene und tolerante Haltung ein? In welchen Rollen fühle ich mich besonders wohl und warum? Wann war ich zuletzt im Flow? Wie pflege ich mein Selbstwertgefühl? Macht Geld mich glücklich? Wofür opfere ich meine Zeit, mein Geld? Viele ähnliche Fragen, die sich lohnen, sich zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, auch zum Teil recht tiefgründige Fragen. Damals verdichteten sich all diese Fragen in einer einzigen. Wo, wie und wo finde ich das ewige Leben? Das war die grundsätzliche Frage vor 2000 Jahren, die die Theologen der damaligen Zeit mit Jesus diskutieren mussten. Und dabei dachten sie gar nicht zu kurz. Ich weiß nicht, was dir einfällt, wenn du an das ewige Leben denkst. Manchmal verkürzen wir das auf diese zeitliche Schiene und sagen, naja, das ewige Leben hört halt nie auf. Es geht halt immer weiter. So eine ganze Ewigkeit im Himmel oder eine ganze Ewigkeit bei Gott. Die Theologen damals füllten das nochmal ein bisschen tiefer. Sie hatten noch eine zweite Seite des ewigen Lebens, die sie sich stellten und die sie ersehnten, nämlich die Frage, was gibt meinem Leben wirklich Erfüllung? Was gibt ihm Bedeutung? Bedeutung in dieser Welt, wie kann es Spuren hinterlassen? Nicht nur, dass mein Name mal in Wikipedia auftaucht, sondern auch im Leben von Menschen, dass Menschen sagen, du hast Spuren in meinem Leben hinterlassen, ein Leben von Bedeutung, ein Leben, das einmal hier in dieser Welt von Bedeutung ist, aber dann auch bei Gott Bedeutung findet. Und er sagt, das, was hier gelebt worden ist, hat Bedeutung für die Ewigkeit. Das hat in meiner Welt seinen Platz. Diese Fragen stellt man sich und man suchte eine Antwort darauf. Und man ging in einen Diskurs, in einen Disput mit Jesus, der war mehr und tiefer als eine Talkshow bei Maybrit Illner oder Markus Lanz, wo man sich so gegenseitig die Positionen vorwirft, die man einnimmt, in der Hoffnung, vielleicht doch jemanden zu überzeugen. Dieser Disput, da ging es schon um Leben und Tod. Es war eher eine Gerichtsverhandlung, in die wir einsteigen, in der das Urteil schon vorher feststeht. So wird es zumindest berichtet im Johannesevangelium. Denn sie hatten schon entschieden, dieser Jesus muss weg. Den müssen wir töten. In diese Situation tauchen wir jetzt ein. Ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt. Da geht es nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und deshalb sind die Worte, die da gebraucht werden, auch von Jesus ziemlich klar. Und manchmal muss man sich auch ein bisschen schütteln und sagen, wow, da sprichst du aber mehr als Klartext. Wie kam es überhaupt zu diesem Disput? Ausgelöst war er, weil Jesus unterwegs war am Teich Bethesda, hatte dort die Krankenstation besucht, 5 Säulenhallen mit Hunderten von Kranken und er war auf einen gestoßen, der war seit 38 Jahren gelähmt. Und er sagt, in dieser Zeit sind mir alle Freunde abhanden gekommen, ich habe keinen Menschen mehr. Da weiß man nicht, was schlimmer ist, keinen Menschen mehr zu haben oder so krank zu sein. Und dann widmet sich Jesus diesem Mann und macht ihn gesund. Das selbst war noch nicht mal das Problem. Das Problem war, es passierte an einem Sabbat. Und das sprach sich rum unter den Theologen der damaligen Zeit. Und das ging gar nicht. Denn am Sabbat durfte keine Arbeit passieren, auch ein Kranker nicht gesund gemacht werden. Und so haben sie sich durchgefragt, wer hat dich gesund gemacht, kamen dann zu diesem Jesus und klagten ihn an. Und wir steigen ein, mitten in diesen Disput, in Johannes 5. Ist das groß genug? Könnt ihr so mitlesen? Da sagt Jesus zu den Theologen, zu den Schriftgelehrten damals, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben oder zu empfangen. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Außerdem kenne ich euch, ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Merkt man schon, da ist ziemlich Tobak drin. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch ihr weist mich ab. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Wie könntet ihr dann auch zum Glauben an mich kommen? Ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden oder Anerkennung zu bekommen. Aber die Anerkennung bei Gott, dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr ja hofft. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen gesprochenen Worten glauben? Das muss man so ein bisschen sacken lassen. Also es ist mehr ein Monolog im Moment, das, was Jesus da von sich gibt. Und harter Tobak für die Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Aber Jesus gibt ihnen zwei Dinge mit, wo er sagt, ihr macht zwei Dinge richtig, bevor er die Kritik äußert. Und diese, das glaube ich zumindest, diese positive Erwähnung ist ehrlich gemeint. Das ist nicht so, wie man das lernt auf irgendwelchen Leitungsseminaren, wo man sagt, bevor du einmal kritisierst, musst du zweimal gelobt haben. Ja, ich hatte so einen Kollegen, wenn der kam mit einem Lob oder mit zwei, wusste ich, darum geht's ihm überhaupt nicht. Der will mir nur mal eins auswischen. Und ich bin so aus Hessen, so gerade raus und habe mir gedacht, weißt du was, spar dir das Lob und komm gleich zur Sache. Wenn das nur antrainiert ist, brauche ich das nicht. Ich glaube, das war bei Jesus nicht antrainiert, er meinte das ehrlich. Das war eine ehrliche Zusage, ihr macht etwas richtig. Was machen sie richtig? Sie haben richtig gefragt. Sie fragten nicht oberflächlich nach dem Kulturbeutel, nach dem Äußeren. Sie hätten sich ja auch beschäftigen können mit den ganz normalen Dingen des Lebens. So wie Jesus das mal formuliert, die zwei wichtigen Fragen, die uns beschäftigen. Die Fragen der Frauen, was habe ich anzuziehen? Und die Fragen der Männer, was gibt es zu essen? Ja, nachzulesen, Matthäus Evangelium. Sie suchen und forschen, weil sie die richtigen Fragen stellen. Die Frage nach einem Leben von Bedeutung auf dieser Erde und für die Ewigkeit. Und Jesus sagt, ihr macht noch etwas richtig. Ihr guckt an der richtigen Stelle. Ihr schaut in der Tora, den fünf Büchern Mose nach. Sie hätten sich ja auch mit der griechischen Philosophie beschäftigen können, dort nach Antworten suchen. Aber Jesus sagt, ihr macht es richtig. Ihr forscht in den Heiligen Schriften und da könntet ihr auch die Antwort finden. Und es ist gut, dass ihr an dieser Stelle nachschaut und forscht. Mein alter Dogmatiklehrer, das habe ich nie vergessen, das sind ja auch 45 Jahre mittlerweile her, der sagte einmal zu uns, ihr solltet wissen, woher das Mehl kommt, aus dem ihr das Brot backt. Was meint er damit? Er sagt, ihr müsstet wissen, aus welchen Quellen ihr schöpft und lebt und ob sie zuverlässig sind. Heute in Zeiten von KI und Google und vielen mehr, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Worauf kann ich mich da verlassen? Was sind die verlässlichen Quellen? Und Jesus sagt, das macht ihr richtig. Ihr schaut in den richtigen Quellen nach. Aber, das kann er ihnen nicht verhehlen und verschweigen, ihr forscht zwar, aber ihr seid wie blind. Ihr seht nicht das Wesentliche. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder noch kennt, diese 3D-Bilder. Man kann dann nicht viel auf den ersten Blick erkennen, aber wenn man sich länger damit beschäftigt und draufschaut und die Augen parallel stellt und nicht etwas anfixiert, dann sieht man plötzlich eine Tiefenschärfe. Und bei diesem Bild, ich habe eine Stunde davor gesessen, bis ich zu meiner Frau sagte, mir wird schummrig im Kopf. Und dann tauchte das auf. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Stereogramm. In diesem Bild sozusagen versteckt. Und wenn man es gesehen hat, wow, dann hat man nicht nur etwas Vordergründiges gesehen, sondern etwas Hintergründiges. Und Jesus sagt, darauf kommt es an, wenn ihr die Schriften lest und studiert. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Unser ältester Enkel kam vorbei diese Woche. Er liebt Schnee und er baute nicht in ihrem Garten, sondern direkt vor unserem Wintergarten einen Schneemann und auch noch einen kleinen daneben. Er wollte ja damit was sagen. Und vordergründig wollte er sicher sagen, guckt mal, ich kann Schneemänner bauen. Und sie sind cool. Die haben sogar Haare. Ich weiß nicht, ob man es sehen könnte auf dem Bild. Es sind so ein paar Stücke reingesteckt. Die haben Augen, Nase und die haben einen Mund. Und Arme haben sie auch. Und wir haben ihn gelobt. Das hast du gut gemacht. Ich glaube aber, er wollte noch etwas anderes sagen. Oma und Opa, ich habe euch lieb. Das Hintergründige erkennen, das Wesentliche. Darauf kommt es Jesus an und er versucht mit den Schriftgelehrten damals darüber ins Gespräch zu kommen. Ich habe es erwähnt, die Schriftgelehrten studierten, sie nahmen sich wirklich viel Zeit. Das heißt, sie forschten, ihr forscht in der Schrift, ihr seid den ganzen Tag damit beschäftigt. Ihr reiht Bibelstellen aneinander. Ihr schaut euch die Dinge genau an, aber was ihr glaubt zu sehen, sind nur Gebote und Verbote. Und so lebten sie auch ihren Glauben. Und so glaubten sie auch. Sie dachten, das ist das Wesentliche. Wir müssen die Ordnungen Gottes halten. Und darin waren sie wirklich gut. Sie forschten auch in den Schriften, um zu sehen, haben wir vielleicht ein Gebot übersehen? Dann müssten wir es, wie die EU, habe ich jetzt wieder gehört, neue Richtlinien im letzten Jahr, 1400 oder wie viele neue Richtlinien, Bürokratieabbau, weit gefehlt. Noch was dazu, 613 Gebote und Verbote hatte man schon formuliert. Und die Fachleute kannten sich darin aus. Aber jeder normale Bürger in Israel sagte, wow, ich habe den Überblick verloren und den Durchblick. Und Jesus nimmt das wahr und im Matthäusevangelium formuliert er das auch und sagt, Leute, ihr kommt doch zu mir, Matthäus 10. Der sogenannte Heilandsruf, einige von euch werden das kennen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dieses mühselig und beladen bezog er auf die Ordnungen und Gebote, die man ihnen alle so vorhielt. Denn meine Last ist leicht. Und so geht Jesus Schritt für Schritt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten weiter und kommt zu dem Ergebnis, so wie ihr unterwegs seid, findet ihr das ewige Leben nicht. Egal, wie ihr es auch dreht und wendet. Wenn es euch nur darauf ankommt, das Gesetz zu erfüllen, seid ihr auf dem Holzweg. Nun wollte Jesus das Gesetz nicht abschaffen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, aber ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und dann kommt er zu völlig anderen Ergebnissen, auch gerade was den Sabbat angeht. Da sagt er, Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Die Ordnungen sind für den Menschen da, damit sie ihm helfen, das Leben gelingt. Und nicht der Mensch ist für die Ordnungen da, um sie einzuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied wahrnehmt, auf den Jesus hier zu sprechen kommt. Die Schriftgelehrten damals taten sich schwer mit diesem Jesus, weil er, heute nennt man das, glaube ich, Out-of-the-Box-Denken. Ne? Ihr Jüngeren kennt das, Out-of-the-Box-Denken. Einmal das übliche Gedankengebäude verlassen und mal anders denken. Und interessant, so tut Jesus das offensichtlich und kommt zu anderen Ergebnissen. Die erste falsche Antwort, die er beschreibt, die Schriftgelehrten und Pharisäer geben: Anerkennung muss man sich bei Gott verdienen. Deshalb das die Gebote und Ordnungen halten. Und deshalb waren sie so entrüstet darüber, dass Jesus, der sich ja Rabbi, Lehrer nennen ließ, offensichtlich an einem Sabbat heilte und auch noch dem Geheilten den Befehl gab, den Auftrag gab, seine Matte zu nehmen und nach Hause zu gehen. Nochmal eine Arbeit. Undenkbar. Jesus sagt, ihr habt die richtige Frage gestellt, aber ihr kommt zur falschen Antwort. Wir lachen vielleicht heute darüber, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob wir so weit davon entfernt sind. Ihr habt die Stichworte schon gelesen. Stichwort Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es darum, dass ich die beste Version meiner selbst werde. Wow, was für ein Anspruch. Und dafür gibt es dann entsprechende Apps. Selbstoptimierung des Körpers, des Aussehens. Und da bin ich mein eigener Gott, auch wenn ich mich mit anderen vergleiche, kritisiere ich mich an der Stelle selbst und will mich selber zufriedenstellen und sagen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich schön. Da reicht so eine kleine Kulturtasche nicht aus, die du hast. Selbstoptimierung im Beruf und in der Arbeit. Selbstoptimierung in Ehe und Sexualität, was da manchmal für ein Stress entsteht. Selbstoptimierung in Ernährung und Lifestyle. Kennt ihr den Begriff Biohacking? Das, wenn du über deine Ernährung versuchst, dich 5 Jahre jünger zu machen. Klappt nicht, oder? Bei mir vielleicht noch. Ich hab ja noch mehr, was rückgängig zu machen ist. Und wenn du es nachliest, dann sagt dir jeder, das ist Stress pur. Du machst dich kaputt. Du legst eine Last auf dich, der du nicht gewachsen bist. Und durch das ständige Vergleichen mit anderen wirst du nur noch unzufriedener. Und dann gibt es natürlich auch eine fromme Version, die habe ich mal genannt, das eigene Potenzial voll entfalten. Da geht es darum, dass man sagt, ich habe Begabungen bekommen und die müssen zur vollen Entfaltung kommen. Ich habe nichts dagegen, dass ihr übt, wenn ihr vorher, bevor ihr den Lobpreis hier mit uns gemeinsam gestaltet. Ja, auch um Gaben zu fördern. Aber wenn das der Sinn ist, dann wird alles schräg. Wenn es um Selbstoptimierung an der Stelle geht. Sein ganzes Potenzial entfalten kann bedeuten, dass ich sehr streng mit mir und mit meinem Glauben und mit meiner Beziehung zu Jesus werde. Und ganz krass finde ich das in dem Satz, der mir hin und wieder begegnet. Ich weiß nicht, ob er hier in der Gemeinde auch gesagt wird. Und ich hoffe, ich komme jetzt niemandem zu nahe, aber es gibt so ein Bild mit Jesus am Kreuz, auf dem steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das macht dich fertig. Da geht es um Selbstoptimierung im Glauben. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, Jesus zu verstehen, der sagt, darauf kommt es nicht an. Das ist die falsche Antwort auf die richtige Frage. Und ich habe das hin und wieder erlebt, wie ich habe viel in Seniorenzentren gearbeitet, wie alte Menschen, die seit Jahrzehnten Christen waren und glaubten, eine fürchterliche Angst und Panik vorm Sterben entwickelten und davor irgendwie und irgendwann einmal Gott gegenüberzustehen, weil sie gedacht haben, war mein Leben optimal genug? Boah, so möchte ich nicht sterben müssen. Und das war auch die Sorge der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ist das genug? Also ihr merkt, die Fragen damals und die Antworten von damals sind gar nicht so weit weg von uns heute. Das Problem der Schriftgelehrten und Theologen damals war, dass sie die Beziehung zu Gott reduziert hatten auf eine Ich-Es-Beziehung, Gebote halten und gar nicht wahrgenommen haben, dass es um eine Ich-Du-Beziehung geht im Glauben und dass nur das erfülltes Leben ist, wenn es eine Beziehung gibt, lebendig in gegenseitiger Liebe von Gott zu mir und von mir zu Gott. Ihr habt die Liebe Gottes nicht in euren Herzen. Klar, weil sie nicht gesucht und nicht gefunden haben. Und deshalb blieben sie auf dieser Sachebene. Und die Erfüllung blieb aus. Es gibt noch eine zweite falsche Antwort, nämlich Anerkennung musst du dir bei Menschen verdienen. Das sah damals so aus, dass sie regelmäßig fasteten und das nicht nur so taten, dass sie das still und leise taten, sondern sie gingen raus und verzogen finstere Miene. Da wusste jeder, der fastet heute. Das muss man anerkennen. Oder sie beteten nicht irgendwo zu Hause, wo Jesus sagt, verschließ dich doch ein in die Vorratskammer, da hast du Ruhe und kannst beten. Das war der einzige Ort, den man abschließen konnte damals. Sondern sie stellten sich an die Kreuzungen in West-Overledigen und verrichteten lange Gebete. Heute würde man sie auslachen. Damals zog man den Hut und sagt, fromm, alle Achtung. Anerkennung bei Menschen. Nun, vielleicht lacht ihr heute auch mit mir darüber, aber so weit ist das manchmal gar nicht von uns weg. Es ist bestechend modern. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem 15-Jährigen, nicht hier aus der Gemeinde, ihr kennt ihn nicht, also müsst da gar nicht forschen. Ich sagte, was hast denn du so aus deinem Leben vor? Die grundlegenden Fragen. Da sagt er, ich will Influencer werden. Boah. Ja, sagt er, dann habe ich viele Likes, ich komme groß raus, ich hinterlasse Spuren und kann was prägen. Ich sage, hast du mal mit einem Influencer gesprochen, was das für ein Stress ist? Du musst permanent Neues liefern, du bist abhängig von der Meinung anderer und von der Anzahl der Likes und wenn du nicht genügend Follower begeistern kannst, dann geht die Sache auch noch schief. Stress pur. Abhängig zu sein von der Meinung und von Denken anderer über mich, macht mich kaputt. Wenn du so lebst, ist es kein ewiges Leben, sagt Jesus. Das kann es nicht sein. Und leider gibt es das auch im frommen Bereich. Man kann auch ihr kennt den Begriff vielleicht stille Zeit, seine Zeit mit Bibellesen und Gebet so verbringen, dass man sagt, jetzt habe ich eine halbe Stunde geschafft und macht einen Haken dahinter. Und es ist nicht zu dem Geheimnis gekommen, dass du dem lebendigen Gott begegnet bist. Kennt ihr das? Etwas tun, damit es getan ist, auch vielleicht um das eigene Gewissen zu beruhigen oder sich ein gutes Gefühl zu geben, aber das Wesentliche ist auf der Strecke geblieben. Mir sagte ein Kollege einmal, viele Jahre her, du, wenn du bedeutend sein willst in deiner Gemeinde, dann beantworte E-Mails, aber verschick sie nicht sofort. Du hast die Möglichkeit, in Outlook das so einzutragen, dass sie nachts um 2 weggeschickt werden. Dann sagt deine Gemeinde, der ist fleißig. Der schickt nachts um 2 noch E-Mails raus. Ey, so krank kann das werden, auch bei uns, die wir Theologie studiert haben. Ja? Und es wird auch manchmal peinlich. Es wird von Karl Barth, ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts, folgende Anekdote erzählt. Er ist in der Straßenbahn, vermutlich irgendwo in der Schweiz, und er kommt ins Gespräch mit einem Mitfahrer und die kommen ins Theologisieren. Und der Mitfahrer hat den Eindruck, ich muss mich jetzt mal hier beweisen und mal zeigen, was ich kann. Er wusste aber nicht, wen er da vor sich hatte. Und als er dann irgendwann merkt, er ist dem Mann da nicht gewachsen, da wollte er richtig trumpfen und sagte, sagen Sie, kennen Sie eigentlich Karl Barth? Karl Barth saß ihm gegenüber, hörte sich das an und sagte ganz locker, ja, ich wasche ihn jeden Morgen. Das kann fürchterlich peinlich sein, aber vor allen Dingen geht es fürchterlich schief, sagt Jesus, wenn ihr die richtigen Fragen stellt, aber zu falschen Antworten kommt. Warum ausgerechnet Jesus? Die Frage hatten wir zu Beginn gestellt. Jesus selbst gibt dazu einige Antworten im Johannesevangelium Kapitel 5. Ganz kurz dazu, er sagt, Johannes der Täufer bezeugt, dass ich der Sohn Gottes bin. Während meiner Taufe im Jordan kam der Heilige Geist und bezeugte, dass ich der Sohn Gottes bin. Die Schriften im Alten Testament bezeugen, dass ich der Sohn Gottes bin. Und da kann man auch vieles rauslesen, das hatte Jesus ja beschrieben. Und Martin Luther sagte, wenn du die Schriften liest, dann schau nach, was Christus treibt. Das heißt, lies die Schriften so, dass Jesus dabei groß rauskommt. Das suche. Und er sagt, ich bin nicht auf menschliche Anerkennung aus. Ich muss mir hier gar nichts verdienen. Und er lädt die Schriftgelehrten ein zu einem anderen Konzept, zu einem anderen Modus. Auszusteigen aus dem Mose-Modus, Gesetze erfüllen müssen, so hatten sie es ja interpretiert, zu einem Jesus-Modus. Und der heißt, das Leben, das du suchst, kannst du dir nicht erarbeiten. Das gibt es auch nicht bei anderen durch deren Anerkennung. Das Leben, das du suchst, das gibt es bei mir. Warum? Weil die Liebe Gottes direkt vor euch steht. Jesus, die menschgewordene Liebe des Vaters im Himmel. Und damit wird alles anders. Damit bist du geliebt und angenommen. Damit bist du beschenkt und gewollt. Und du musst dir nichts mehr erarbeiten und verdienen, wie auch immer. Es reicht, wenn du zu mir kommst, dich beschenken lässt mit dieser neuen Beziehung zu mir und dieser neuen Beziehung zum Vater im Himmel. Empfängst du etwas, was es sonst nicht gibt, ein Leben mit einer neuen Qualität, das dich die Dinge völlig anders sehen lässt. Und das dich zutiefst erfüllt. Wenn du jemandem glauben kannst, dann doch mir. Jesus selbst hat einmal von sich gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ich weiß nicht, ob dir etwas einfällt, wo die Liebe größer und deutlicher wird. Und dieser Jesus steht direkt vor den Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Die Liebe Gottes in Person, von der Johannes schreibt und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers vermutlich in der Bibel, so sehr oder anders übersetzt, auf diese Art und Weise hat Gott seine Liebe gezeigt, auf dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern, jetzt habt ihr es, ewiges, erfülltes Leben haben. Deshalb ausgerechnet Jesus. Wir haben es uns angewöhnt, meine Frau und ich, morgens, bevor wir frühstücken, die sogenannte Tageslosung aus den Herrnhuter Losungen zu lesen. Und heute gab es einen interessanten Text unterhalb der Bibelstellen, die dort angegeben sind, von Hans-Joachim Eckstein, dem Neutestamentler, der lange in Rente ist, ein Gebet. Und das möchte ich so mit zum Ende meiner Predigt nennen. Wenn wir erkennen, Herr, wie wertvoll wir in deinen Augen sind und wie umfassend uns deine Zuwendung gilt, können wir nicht länger distanziert bleiben. Wir wollen von dir und deinem Geist so bestimmt sein, dass unser ganzes Leben und Verhalten im Zeichen deiner Liebe steht. Erinnert ihr euch an den Schneemann? Und den zwei Botschaften? Man kann das Alte Testament lesen und sagen, schau mal, was Gott alles kann. Er schafft die Welt, den Kosmos, dieses Ganze. Aber siehst du auch, dass dazwischen steht in den Zeilen, dass er dich unendlich liebt? Ja zu dir sagt? Dich unbedingt in seiner Nähe haben will? Die Frage ist, was musst du dafür alles tun? Und Jesus sagt, komm einfach her, zu mir. Ich gebe dir dieses Leben. Und die Frage ist, was muss ich alles wissen? Naja, du musst nicht Theologie studiert haben, du musst auch nicht die ersten vier Evangelien auswendig, gibt ja auch nur vier, auswendig lernen. Es ist einfach nur, wenn du spürst, dass ich da bin und zu dir sage, komm, dann komm. Es lohnt sich nochmal nachzulesen, was ich vorhin als Vorgeschichte erzählt habe. Dieser Mann, 38 Jahre krank, von Jesus gesund gemacht, wird von den Schriftgelehrten angesprochen, wer hat dich gesund gemacht? Kennt ihr die Antwort? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er hat nur gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Hinterher sieht er Jesus oder Jesus ihn im Tempel und da kommt es zum Gespräch und da weiß er, es ist Jesus, der mich geheilt hat. Um an die Quelle zu kommen, reicht das völlig aus. So weit kommt Jesus dir und mir entgegen. Kannst du dir das vorstellen? Und so weit kommt er dir auch heute Morgen entgegen. Ich habe ein Gebet mitgebracht. Wenn du in dir spürst, dieser Jesus lädt dich persönlich ein, zu ihm zu kommen und das, was du bisher als falsche Antworten auf die richtigen Fragen in deinem Leben hattest, zu korrigieren, dann kannst du dieses Gebet gerne für dich mitbeten. Und so Jesus sagen, ich komme. Ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ihr könnt es gerne so mitlesen, für euch ganz still. Ich werde nach jedem Satz eine kleine Pause machen. Dann kannst du nochmal für dich entscheiden, möchtest du das heute Morgen so für dich, Jesus, sagen. Jesus, komm bitte in mein Herz und schenke mir dieses neue Leben. Vergib mir meine Schuld, dass ich dir nicht geglaubt und vertraut habe und wo ich Menschen verletzt und an ihnen schuldig geworden bin. Jesus, ich vertraue darauf, dass du für mich am Kreuz stellvertretend gestorben bist und mir auf diese Weise zeigst, wie sehr Gott mich liebt. Und danke, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. Und danke, dass du mich mit diesem neuen Leben beschenkst. Heile mein Herz. Stille meine Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe. Und ich danke dir, dass ich jetzt mit dir leben darf. Und danke, dass diese Beziehung zu dir nie enden wird.